Podcast.
Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Themenbereich Kirche, Kultur und Philosophie präsentieren zu können. Wer hofft, ist außer sich. Und dies in gleich mehrfacher Hinsicht. Mit der Hoffnung ist eine Zukunft im Blick, die über das, was jetzt gilt, notwendig hinausgeht. Wer die Gegenwart im Blick auf etwas Gutes, das aussteht, betrachtet, versteht sich selbst anders, vielleicht neu. Und wer den Status quo mit Blick auf das, was sein sollte, beurteilt, mag empört sein angesichts der Differenz zwischen Sein und Sollen. Wer hofft, lebt also ekstatisch. Hartmut von Sass ist Titularprofessor für systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Universität Zürich sowie Inhaber einer Heisenberg-Stelle an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. In seinem Vortrag »Außer sich sein über Hoffnung und Ekstase« klärt er, was es heißen könnte, ekstatisch zu leben und zu hoffen. Seine Ausführungen hielt Professor Sass im Rahmen des 26. Philosophikum im September 2023 in Lech. Gute Unterhaltung.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Das erste Mal für mich in Lech zu sein, also ein real Freshman. Ich habe einen Text mitgebracht, der sich vor allen Dingen mit begrifflichen, konzeptuellen Fragen der Hoffnung beschäftigt. Was bedeutet es eigentlich, zu hoffen und über den Begriff nachzudenken? Das will ich jetzt tun. Ich habe Ihnen und euch ungefähr 19 Folien mitgebracht und ein Video und vielleicht einen Song am Ende. Wir werden sehen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Hoffnung ist die kleinste unter ihnen. Selbst diejenigen unter uns, die das Neue Testament kaum mehr in die Hand nehmen, was ein großer Fehler ist, werden bemerken, dass hier etwas nicht stimmt. Hatte der vielgescholtene Apostel Paulus nicht davon gesprochen, dass die Liebe die größte der drei Tugenden sei? Ganz genau so ist es. Aber das bestätigt ja gerade die winzige Umformulierung jenes berühmten Satzes aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Von Glauben und vor allem Liebe ist allerorten und ausführlich die Rede. Nicht nur bei Paulus, der einmal der Saulus gewesen war, sondern auch in der philosophischen Literatur. Die Hoffnung scheint jedoch eher ein marginalisierter Klassiker zu sein oder vielleicht eher eine klassische Marginalie. In jedem Fall haben wir es hier mit einem überaus erstaunlichen Missverständnis oder Missverhältnis zu tun. Einerseits ist doch die Hoffnung eines der wesentlichen Kapitel unsere Existenz. Andererseits aber hat dieses Thema kaum ein intellektuelles Interesse geweckt und wecken können, das jener Prominenz und Relevanz des Themas auch nur von Ferne entsprechen würde. Das ist einmal ganz anders gewesen. Man denke an den Boom der Hoffnungsliteratur, vor allem der Nachkriegszeit. Die Titel jener Jahre mögen manchen immer noch geläufig sein, etwa Ernst Blochs monumentales, aber auch sehr ornamentales Prinzip Hoffnung. Oder die davon stark beeinflusste Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann, das vielleicht weltweit bestverkaufteste Buch des gesamten Faches im 20. Jahrhundert, sicher nach der Bibel. Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch schnell nahm jenes wohl überaus zeitbedingte Interesse ab. Ein Interesse, das ja gerade der katastrophischen Phase unserer Geschichte folgte. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Hatte noch im 19. Jahrhundert der Historismus die mitteleuropäische Szene dominiert, keine Zukunft ohne Vergewisserung der eigenen Vergangenheit und Tradition, wird es für kurze Zeit die Zukunftsfrage sein, die die Gemüter erhitzte. Nicht nur politisch, sondern auch technisch. Von der Futurologie bis zu der Einsicht, dass die Menschheit an einen Punkt gelangt ist, an dem erstmals die atomarische Selbstvernichtung, die Frage nach der Zukunft und der Hoffnung auf sie obsolet werden lässt. Der für einen Blockbuster erstaunlich subtile Film Oppenheimer von Christopher Nolan erinnerte diesen Kinosommer nochmals an das Dilemmatische jener neuen Potenzen absoluter Zerstörung. Die Hoffnung hatte also nicht mehr an die alte Prominenz anknüpfen können. Nach der Vergangenheitsbewältigung des Historismus und der Zukunftsorientierung zwischen Chance und Farce rückten abgeklärtere, weitaus nüchternere Haltung an ihre Stelle. Paradigmatisch dafür ist der politische Pragmatismus der letzten Jahrzehnte, für den die zahllosen Kabinette unter der Kanzlerin Angela Merkel, um hier ein deutsches Beispiel zu sagen und zu nennen, Paten stehen. Programmatisch, visionslos wurde hier vorgegangen, dabei die Erfüllung der einst sozialdemokratischen Devise fest und stets im Blick, nach der gilt: Wer Vision hat, gehört in die Therapie. Doch auf diesem Hintergrund lassen sich keine Hoffnungen verstanden als der Sinn für die Möglichkeit des Guten formulieren. Die Gegebenheiten, der angebliche Realismus, das Klein-Klein oder nochmal Merkel, das Fahren auf Sicht, wahlweise auch die Politik der kleinen Schritte und wohl auch kleinen Leute, sind dann die Standards, an denen alles Weitere ausgerichtet werden wurde oder werden muss und noch wird. Erst in letzter Zeit ist ein vermehrtes Interesse an der Frage der Zukunft oder der Zukunft als Frage zu verzeichnen. Und dafür gibt es offensichtlich einschlägige Gründe. Die Themen sind so beliebt wie bekannt. Der Abstieg der Mittelschicht und ihre Polarisierung nach oben und meist unten. Die damit verbundene Dekadenz, gerade als Resultat des ungeahnten Aufstiegs, der nun bedroht und längst alarmt ist. Die Heraufkunft eines neuen Prekariats, das sich nicht selten den neoliberalen Experimenten der 1990er Jahre verdankte. Von der Deregulierung bis zur Privatisierung ganzer Branchen, die schon immer dem Marktversagen unterlagen. Und zudem die nicht mehr heimliche, sondern ganz unheimliche Klimakrise, die als bloßer Wandel des Klimas nur verharmlost werden würde. Ließe sich angesichts dieser Skizze, nicht ganz unpolemisch sicher, noch hoffen und das Hoffen überhaupt rechtfertigen? Zukunftsfragen verpflichten offenbar nicht zugleich auf die Hoffnung als diejenige Haltung, die in Bezug auf die zunehmend bedrohliche Zukunft einzunehmen wäre. Im Gegenteil, die Hoffnung mag ihrerseits ganz fragwürdig, aber immerhin einer Frage würdig geworden sein, zumal die Einwände gegen sie nicht einfach von der Hand zu weisen sind. Die Hoffnung könnte kontraproduktiv wirken, indem sie die Aktivität aufgibt und externe Kräfte übernehmen lässt oder auf sie hoffen lässt. Das mag verantwortungslos sein, wenn es bessere Argumente und Alternativen gibt, die mit Umsicht und Engagement an die Probleme herangehen lassen. Dementsprechend müsste man den stets drohenden Realitätsverlust aufgeben, indem man der Hoffnung entsagt, um endlich klarer sehen zu können. Da haben wir es wieder, den vermeintlichen Realismus. Doch die Hoffnung, und nun komme ich langsam zu meinem Thema, muss nicht das Problem sein, sondern könnte Teil der Lösung werden. Eine Kritik der Hoffnung lässt sich in beide Richtungen lesen. Einmal als Gegenstand der Kritik, mit der die Hoffnung beurteilt wird, und ein anderes Mal als Ausgangspunkt der Kritik unserer Zeit, die sich der Hoffnung auf ein mögliches Gut gerade verdankt. Könnte es nicht sein, dass das Problem der Verlust auf eine Hoffnung ist, die die Imagination einer guten und wünschenswerten, zugleich nicht unwirklichen, sondern unbedingt möglichen Zukunft enthält und erhält? Benötigen wir nicht gerade ein derartig leitendes Bild, eine konkrete Vorstellung davon, wo wir überhaupt hinwollen, um sagen zu können, wie es uns heute geht oder wie es um uns heute steht? Nehmen wir uns nicht selbst überhaupt erst und wirklich ernst, wenn wir Hoffnung ausbilden und versuchen, nach ihnen zu leben, allein und gemeinsam? Alle drei Fragen, vielleicht waren es auch mehr, würde ich mit Ja beantworten. Den Konjunktiv benutze ich, weil im Folgenden kein philosophisches Plädoyer der guten Stimmung abgegeben werden soll, zumal Hoffnung etwas völlig anderes ist als ein schaler Optimismus, wir hörten es gestern mehrfach. Das Vorgehen fällt weit vorsichtiger, ja tentativer aus, denn an die Stelle des stark normativen Problems, ob wir noch hoffen dürfen oder sollen, tritt die Frage, was wir bereits tun, wenn wir hoffen. Dahinter steckt die kostspielige Vermutung, dass wir schon immer irgendwie hoffen und ein Leben, in dem Hoffnungen keinen Platz mehr haben, kaputt gemacht werden, erodiert sind, auch ein gelingendes Leben im Ganzen fragwürdig werden lassen. Bevor es nun endlich losgeht, sei ein knapper Überblick zum Gang der fünfteiligen Argumentation vorgeschaltet. Ich werde dafür eintreten, zwei unterschiedliche Konzeptionen der Hoffnung zu unterscheiden, eine delikate Differenz, die die Beweislasten damit beträchtlich erhöht. Im ersten Abschnitt werde ich etwas zum ersten Begriff sagen, im zweiten kaum überraschend, aber mit einigen Überraschungen zum anderen Begriff. Nach der Analyse kommt die Synthese, das heißt, das Zusammenspiel beider Begriffe muss bedacht werden. Es folgen dann Überlegungen, viertens, zum Verhältnis von Hoffen und Wirklichkeit, was Auswirkungen auf die Wahrheit der Hoffnung mit sich führt, und daraus ergeben sich Motive für eine Hoffnung, die gerade nicht passiv werden lässt, sondern in einem Engagement zugunsten des Erhofften führt oder mündet. Das gibt endlich die Gelegenheit, den gewollt doppeldeutigen Titel Außer sich sein etwas zu umspielen. Los geht's. Auf etwas hoffen, erster Punkt. Die langlebige Übereinkunft, wie sie bereits bei Thomas von Aquin oder auch den Hauptvertretern der frühneuzeitlichen Philosophie zu finden ist, besagt, dass das Hoffen aus zwei wesentlichen Bestandteilen zusammengesetzt sei. Demnach gelte, dass das Hoffen auf X oder dass X der Fall sei, was auch immer X ist, einen entsprechenden Wunsch nach X enthalte, sowie die Annahme, dass dieses X möglich sei. Dabei lässt sich, wie gesagt, für X ganz Unterschiedliches einsetzen, von Trivialitäten wie dem Wetter bis zu existenziellen Inhalten wie der Partner oder der Berufswahl oder was auch immer. Worauf es hingegen ankommt, ist einerseits, dass jedes Hoffen einen Wunsch impliziere, ohne jenes Begehren folglich kein Hoffen. Damit ist also nicht behauptet, dass Hoffen und Wünschen identisch seien, zumal sich Wünsche auch auf Unmögliches beziehen können. So kann ich mir wünschen, doch Architekt geworden zu sein oder Profifußballer, aber doch ist selbst in meinem Fall es für beides leider zu spät. Dennoch spricht nichts dagegen, außer vielleicht eine gewisse Melancholie, diesen Wunsch zu hegen. Das kann man das konative Element der Hoffnung nennen, Konatus, der Wunsch oder das Begehren. Hinzu tritt nun eine zweite Eigenschaft. Sie betrifft modale Annahmen, könnte man sagen, die der hoffende Mensch im Blick auf das Erhoffte unterhält. Das ist deshalb etwas umständlich formuliert, weil es nicht unbedingt darum geht, dass dieses X diese Eigenschaften tatsächlich zukommen oder tatsächlich besitzt, sondern darum, dass die hoffende Person annimmt, dass es so sei. Sie könnte sich also auch irren und trotzdem kann man hoffen. Worum geht es genau? Es geht um den sehr einfachen Umstand, dass X für möglich gehalten werden muss. Damit ist negativ gesagt, dass etwas, das unmöglich ist, kein Gegenstand der Hoffnung sein kann. Ich kann mir wünschen, nicht aber hoffen, jetzt genau woanders zu sein, was ich nicht tue. Zudem ist damit ebenso ausgesagt, dass das Erhoffte nicht feststehen darf, sondern wesentlich unsicher bleibt. Ich kann also nicht darauf hoffen, jetzt beim Philosophikum Lech zu sein oder dass Dreiecke keine vier Ecken haben oder dass Berlin wieder die Hauptstadt des nördlichen Nachbarns Österreich wird, denn all das ist längst der Fall. Obgleich es Unterschiede zwischen diesen drei Beispielen gibt. Also, weder unmöglich noch notwendig oder schon feststehend. Damit bleibt das Spektrum, was überhaupt möglich ist mit Blick auf die Hoffnung, das, was man Kontingenz nennt. Das Erhoffte ist notwendig kontingent und diese Annahme kann man die kognitive nennen, die es mit Denken zu tun hat. Gegen diese Begriffsbestimmung gibt es zwei wesentliche Einwände. Der eine besagt, dass damit nur ein Begriff der Hoffnung analysiert ist. Beließe es man bei der Analyse bisher, überginge man dieses zweite Konzept, das vom ersten ganz unabhängig funktioniert. Zu diesem Einwand und zum zweiten Begriff also kommen wir im nächsten Abschnitt. Zuvor geht es um diesen anderen Einwand, der besagt, dass die bisher gelieferte Bestimmung immer noch unvollständig ist. Der Wunsch, dass X der Fall sei und die Annahme, dass X möglich sei, genügten demnach nicht, die Hoffnung hinreichend klar einzugrenzen und nicht einmal gegen ihre prominentesten Gegenbegriffe oder Nachbarbegriffe. Das kann man sich an einem Beispiel klar machen, welches in der Debatte um die Hoffnung und ihren Begriff einen schon fast legendären Status genießt. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Film The Shawshank Redemption, der im deutschsprachigen Raum unter dem Titel Die Verurteilten, also eine wirklich sehr direkte Übersetzung, 1994 in die Kinos kam. Zunächst floppte der mit Tim Robbins und Morgan Freeman realisierte Film, um dann doch nach und nach zu einem gefeierten Klassiker zu avancieren. Wer den Film noch nicht gesehen hat, möge das schnell ändern, sodass ich jetzt zu vermeiden versuche, irgendetwas und zu viel zu verraten. Für unser Thema ist die Geschichte deshalb interessant und in der analytischen Philosophie der Hoffnung, sowas gibt es tatsächlich, das Beispiel, weil es um zwei Gefängnisinsassen, den weißen Ex-Banker Andy und den schwarzen Ex-Ganoven Red geht, die beide den Wunsch haben, aus dem Gefängnis zu fliehen, es auch für möglich halten. Und doch hofft Andy, während Red zunächst der Resignation nahe ist. Die Standardauffassung, nach der der Wunsch nach X, also hier dem Ausbrechen aus dem Gefängnis, sowie die Annahme, X sei möglich, also der Ausbruch sei nicht völlig ausgeschlossen, nicht unmöglich und weise damit eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf, vorliegen müssten, reichten also nicht aus. Ein typisches Philosophenproblem. Wie kommt man aus dem Knast? Denn was unterscheidet den hoffenden Andy und den resignierenden Red? Um diese Frage zu beantworten, hat sich eine überaus verzweigte Debatte um das dritte Element neben dem konativen und dem kognitiven Bestandteil entbrannt. Mit den Details möchte ich hier niemanden langweilen, auch mich selber nicht, sondern nur andeuten, dass alle bislang unterbreiteten Vorschläge darauf hinauslaufen, dass der Hoffende sich auf eine bestimmte Weise imaginativ, emotional, vielleicht auch praktisch, auf das Erhoffte einstellen müsse. Andy also sei dem Ausbruch aus dem Gefängnis darauf positiv fokussiert, könnte man sagen, während Red dieser Fokus abgehe. Man kann also bilanzieren, dass das Hoffen auf X aus drei Elementen besteht, einem Wunsch, einer Möglichkeitsannahme und einem Fokus oder mit den Labels genannt aus einem konativen, kognitiven und einem attentativen Element. Der gegenwärtig lebhaft geführte Diskurs zum Begriff der Hoffnung wird von der begrifflichen Analyse der Hoffnung bestimmt, wie er typisch für die analytische Philosophie ist. Das hat seine Vorzüge, hat aber auch seine blinden Flecken. So kommt es gar nicht mehr richtig zur Geltung, wie es eigentlich um die konkreten Lebensumstände der beiden Protagonisten bestellt ist. Ich hatte ganz bewusst betont, dass der eine weiß und der andere schwarz ist. Zahlreiche Details kommen hinzu. Shawshank Redemption spielt in den 1950er Jahren etwa und kann als fundamentale Kritik der damaligen und heutigen Gefängnispraxis gesehen werden, die nun ihrerseits einen rassistischen Vektor mit sich führt. Und überdies ist in beiden Fällen zunächst nicht klar, wie es eigentlich um die Schuld von beiden steht, ob sie beide also zu Recht oder zu Unrecht in ihrer Zelle sitzen. Doch auch in Bezug auf die Hoffnung selbst besteht keine Einigkeit zwischen Andy und Red. In einer Szene in der Kantine sitzend, sagt Andy, umgeben von all den anderen Mithäftlingen, an seinen Freund gerichtet, dass man die Musik und ihre Wirkung und Macht den Menschen nicht nehmen könne. Sie vermittle Freude und Sinn. Hope can a man drive insane. You better get used to that idea. Hope is a dangerous thing. Warum nicht der sehr präzisen, eher technisch gehaltenen Begriffsanalyse oder warum nach dieser nun ganz narrative Details, wie wir gerade gehört haben? Warum die biografischen Einsprengsel, die ablenken vom größeren Bild und den allgemeineren Ansprüchen auf Erklärung? Vielleicht sind es gerade diese Einzelheiten, die uns überhaupt verstehen lassen, was es mit Andys Hoffnung und Reds Zögern, wie wir gerade sahen, seiner ambivalent bleibenden Kritik der Hoffnung eigentlich auf sich hat. Es gab nicht nur diesen Konsens in der Definition der Hoffnung, sondern auch im Blick auf die Methode, wie dieser Konsens überhaupt zu erzielen sei. Das eine hat sich, wie gesagt und wie gesehen, als falsch erwiesen, während man im Methodischen kaum etwas änderte. Meine Skizze ist als Einladung zu verstehen, es dabei nicht zu belassen und also über alternative, vielleicht auch sensiblere Wege nachzudenken, die helfen klären, wie die Hoffnung und die Praxis des Hoffens im Leben liegen. Das bringt mich zum zweiten Abschnitt, hoffnungsvoll leben. Bislang haben wir nur den einen Begriff der Hoffnung betrachtet. Dieser ist in dem Sinn ganz traditionell, als mit ihm versucht wird, unser Alltagsverständnis der Hoffnung begrifflich irgendwie zu ordnen. Wer hofft, dass X der Fall ist, wünscht sich das X, wie wir sahen, hält X für möglich und fokussiert sich in bestimmter Weise auf dieses X. Gefängnisinsassen haben es also manchmal an sich, aus der Zelle zu fliehen, das sogar als Option nicht einmal auszuschließen und entsprechende Pläne zu schmieden und diesen sogar nachzugehen. Was diese Definition mindestens leisten muss, ist die Hoffnung von ihren Gegenbegriffen halbwegs sauber abzugrenzen, Mögliche Gegenbegriffe gibt es viele. Genannt werden zumeist Verzweiflung, Angst, Pessimismus, zuweilen auch Zynismus. Als klassisches Pendant hingegen fungiert die Verzweiflung. Für sie müsste also nun gelten, sich X zu wünschen, X aber entweder für unmöglich oder ganz unwahrscheinlich zu halten, beziehungsweise sich auf X nicht fokussieren zu können. Das liegt also an dem zweiten und dritten Element. Der Unterschied zwischen Hoffnung und Resignation liegt also nicht im Wunsch, sondern entweder in der Annahme der Möglichkeit von X oder in der konkreten Beziehung, die zu diesem X eingenommen wird. Oder nochmals anders gewendet, die gesuchte Differenz liegt nicht im konativen Kennzeichen, sondern im kognitiven oder im attentativen oder beiden zugleich. Soweit so gut oder ungut. Denn der erste Einwand gegen das Vertrauen darauf, dass alle möglichen Vorkommen der Hoffnung notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen zu formulieren, lautete schlicht, dass dieses Vertrauen fehl am Platze ist. Und dies im doppelten Sinn. Dass es wohl immer Fälle geben wird, die sich dieser immerhin heuristisch hilfreichen Definition entziehen. Und weit wichtiger, dass uns durch dieses etwas rigide Vorgehen wichtige Details aus dem Kontext der Hoffnung als menschlicher Praxis entgehen, wie am Beispiel des Films gezeigt oder angedeutet. Überhaupt mit einem konkreten Beispiel zu arbeiten, sei es Literatur oder bewegte Bilder. By the way, The Shawshank Redemption geht auf eine Kurzgeschichte von Stephen King zurück, der sich wiederum selber bei Tolstoi bedient hat, steht für eine andere Herangehensweise. Sie ergänzt, bisweilen korrigiert sie auch das, was durch die klassische Definition und Begriffsklärung überhaupt zu erreichen ist. Bevor wir nun zum zweiten Einwand und damit zum zweiten Begriff der Hoffnung kommen, möchte ich einen ganz, ganz kleinen Zwischenschritt einlegen. Dieser betrifft die für unsere Existenz als Menschen derart zentralen Status der Hoffnung, ihr Gewicht und ihre Signifikanz. Damit ist die anthropologische Dimension der Hoffnung angesprochen, die sich auch in Kants berühmter Frage, was darf ich hoffen, ausspricht, von der gestern auch schon die Rede gewesen ist. Bei ihr verbleibt Kant im Gegensatz zur erkenntnistheoretischen, was kann ich wissen, und moralischen Fragestellung, was soll ich tun, am längsten. Gemeinsam soll diesen Fragen, sie zu beantworten, soll helfen, zu beantworten, was denn der Mensch sei. Es ist interessant zu sehen, dass Kant also die Hoffnung und die Erlaubnis zum Hoffen, das Dürfen, als Bestandteil der ganz allgemeinen Frage nach dem Menschsein betrachtet. Der Wunsch nach X, das sich ausrichten auf ein mögliches X und der Fokus darauf werden demnach zu Grundbestimmungen des Menschen und des Menschseins promoviert. Man kann den Gedanken auch also umdrehen. Wer nicht mehr hoffen kann oder darf, wem also das kognitive, konative, attentative Element abgeht, dessen Menschsein ist in Gefahr. Es sei hier nur als Frage festgehalten, inwiefern von einem wahrhaft menschlichen Leben die Rede sein kann, wenn alle Hoffnungen verflogen sind, wenn alle Hoffnungen genommen werden, wenn alle hoffnungsvollen Projekte kaputt gemacht werden. Ist ein Leben ohne Hoffnung überhaupt möglich? Und wenn ja, ist es ein gelingendes, überhaupt lebenswertes Leben? So fragten wir bereits eingangs. Abstrakt lassen sich diese prekären Probleme nicht adressieren, aber schon sie deuten auf zweierlei hin. Erstens, dass der beliebte Ruf, alle Hoffnung fahren zu lassen, um endlich einen realistischen Blick auf die Lage zu gewinnen, diese fundamentale Dimension aus dem Blick zu verlieren droht. Und zweitens, dass sich daraus der politische Imperativ ergibt, an einer Gesellschaft zu arbeiten, die die Hoffnung gerade der Marginalisierten ermöglicht und schützt, um zu vermeiden, dass Wut und Bitternis die angemesseneren Reaktionen auf einer Welt werden, die für die Hoffnung keinen Platz mehr hat. Nun aber endlich zum erwähnten zweiten Einwand gegen die herkömmliche Analyse. Mit dem Konzept der Hoffnung, das sich auf einen bestimmten Inhalt, ein X, bezieht, ist die Geschichte nun einmal nicht zu Ende erzählt. Was viel zu häufig übersehen oder unterschlagen wird, über und unter, ist der Umstand, dass es ein zweites, vom ersten Begriff unabhängiges Konzept der Hoffnung gibt. Dann aber geht es nicht um eine Haltung, die sich auf künftige Sachverhalte und Materialien bezieht, sondern um eine Einstellung, die sich auf den gesamten Lebensvollzug, auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht. Es handelt sich demnach um einen umfassenden Modus, in welchem man lebt und der nicht einfach eine zusätzliche Tätigkeit zu allen anderen bildet, sondern eine Qualifikation all dieser anderen Tätigkeiten. Den Unterschied zwischen den beiden Hoffnungsbegriffen kann man sich auch grammatisch klar machen. Der herkömmliche Begriff kann der materiale genannt werden, weil es ein Material gibt, einen Inhalt. Weil er sich also auf einen konkreten Inhalt richtet, hoffen, dass X der Fall ist. Der Zukunftsbezug dieses Begriffs ist wesentlich, sofern X gewöhnlicherweise, es gibt einige Ausnahmen, in der Zukunft liegt. Wie eben der geplante Ausbruch aus dem Knast. Hier bildet rein grammatisch betrachtet das Hoffen ein Verb, eine Tätigkeit. Dies verhält sich nun ganz anders, wenn wir auf den anderen Begriff schauen, den ich den Modalen nennen möchte. Es geht also um einen Modus, in dem das gesamte Leben geführt wird. Und zwar ohne, dass ein konkreter Inhalt im Blick wäre. Nicht einmal ein Zukunftsbezug ist hier mitgesetzt. Wiederum grammatisch betrachtet handelt es sich also nicht um ein Verb oder ein Tätigkeitswort. Vielmehr haben wir es mit einer adverbialen Bestimmung zu tun. Und solche Bestimmungen haben wir dazu, konkreter zu beschreiben, wie andere Tätigkeiten ausgeführt werden. Witzig schreiben, zu laut sprechen, selbstvergessen durch die Stadt spazieren, sich angeregt unterhalten. Hier haben wir es jeweils mit einer Tätigkeit zu tun, zum Beispiel spazieren, einem Verb, das adverbial konkretisiert wird, also ein Verb oder ein Wort, das dazukommt, adverbum. Was wir tun, wird dann beschrieben, sondern die Weise, in der wir alles tun, wird konkretisiert. Was heißt das nun für die Hoffnung? Nun geht es nicht mehr primär darum, auf etwas zu hoffen, sondern es geht darum, alles in Hoffnung oder hoffnungsvoll zu tun. Hier haben wir es wieder, das Adverb. Diese Art der Hoffnung gibt an, wie oder in welchem Modus andere Tätigkeiten zu führen sind. Die Hoffnung stellt dann keine weitere Aktion in der Reihe unserer Tätigkeiten dar, sondern funktioniert wie ein Operator vor der Klammer, deren Inhalt er bestimmt. Nur, was könnte das konkret und ohne diese technischen Umschreibungen eigentlich heißen? Wer in der skizzierten Weise hofft, besitzt einen Möglichkeitssinn. Nicht auf das Unmögliche oder etwas Feststehendes im Leben liegt dann der Fokus, sondern der hoffnungsvolle Mensch gibt dem Möglichen oder den Möglichkeiten die Priorität. Solchen Möglichkeiten, die sich eigenem Handeln verdanken, mehr noch aber solchen, die einem zugespielt werden. Dabei geht es nicht um dieses oder jenes, sondern stets um etwas, das man für gut hält. Das muss nicht in Egozentrik münden, wenn zugleich kollektive Formen des Hoffens bedacht werden. In ihnen geht es nicht darum, nur mit anderen zu hoffen, sondern auch für sie oder gar durch sie zu hoffen. Vielleicht ist ein derart hoffender und also hoffnungsvoll lebender Mensch zugleich gefeiter gegen Rückschläge. Ohne dass diese Hoffnung in Blindheit oder Naivität abgleiten müsste, könnte sich diese Hoffnung als Quelle von Resilienz, wie man heute gerne sagt, erweisen. Wer so hofft, lebt anders. Genau wie ein glücklicher Mensch, wie Wittgenstein einmal sagte, einmal muss hier natürlich in Österreich dieser Name fallen, in einer anderen Welt lebt als der Unglückliche. Auch hier sind keine Gegenstände im Blick, sondern wie beim modalen Begriff der Hoffnung eine Weise, die das gesamte Leben bestimmt. Und es ist zu vermuten, dass auch der hoffnungsvolle Mensch glücklicher sein wird als derjenige, der ohne mit Hoffnung durchs Leben geht oder gehen muss. Und so ließe sich das Wittgensteinsche Diktum recht umweglos auch auf die Hoffnung übertragen. Der hoffende Mensch lebt womöglich in einer anderen Welt, als es der Hoffnungslose tut. Oder, etwas zurückhaltender formuliert, für ihn ist diese eine Welt eine andere, die wiederum aus der Sicht der Resignation ganz verändert aussieht. Dritter Abschnitt, Hoffnung und Identität. Nun sieht unsere Analyse der Hoffnung und ihre Grammatik oder Programmatik schon etwas komplexer aus. Wie zu erkennen ist, sind zwei Begriffe zu unterscheiden, die nicht aufeinander reduzierbar sind. Das heißt, der eine, der Modale, ergibt sich nicht aus dem anderen, dem Materialen, und umgekehrt. Wird diese Unterscheidung unterschlagen, hat das einige unangenehme Auswirkungen. Die Hoffnung im Verbund mit anderen Einstellungen und Haltungen, die ebenso doppelt kodiert sein können, wird dann darauf beschränkt, eine Tätigkeit zu sein, die immer schon einen Bezug zur Zukunft hat oder ihr eingeschrieben ist. Sie richtet sich auf Künftiges und sie hat einen partikularen Inhalt. Das ist, wie wir sahen, nicht falsch, aber eben nicht alles. Die Rückgewinnung jener skizzierten Unterscheidung, vor allem der Blick für die Hoffnung als einer modalen Bestimmung, die weder sogleich zukunftsträchtig oder gegenstandsbezogen ist, erweitert unser Verständnis für das Phänomen, um das es hier geht. Nach der Analyse, also dem Auseinandernehmen, folgt nun die Synthese, also das Zusammenbringen. Auch für die Hoffnung verhält es sich ja so, dass beide Begriffe, die Materialität und die Modalität des Hoffens, könnte man sagen, nicht einfach unverbunden nebeneinander stehen. Zunächst jedoch ist mit dem Einwand umzugehen, in Wirklichkeit hätten wir es nicht mit zwei Begriffen zu tun, sondern nur mit einem. Der Grund liege darin, dass das, was hier als Modalität bezeichnet wurde, nichts anderes sei als ein materialer Begriff mit nur lediglich ziemlich unklarem Inhalt. Das hieße, dass auch derjenige, der hoffnungsvoll lebe, auf etwas Konkretes, wenn auch sehr Vages bezogen sei, etwa die Besserung der Verhältnisse, individuelles Glück oder dergleichen mehr. Darauf lässt sich unterschiedlich reagieren. Nennen möchte ich hier nur eine Replik, die die Differenz zwischen beiden Begriffen zu verteidigen hilft. Das sogenannte Verlustargument, und das ist ganz einfach. Das besagt, dass man alle konkreten Hoffnungen verlieren könnte, ohne jedoch das Hoffen oder des Hoffens verlustig gehen müsste. Selbst der, der keine materialen Hoffnungen unterhält, könnte demnach in einem modalen Sinne hoffen. Ich halte diese Replik für zutreffend, solange man ein paar Einschränkungen gemacht werden und die mitbedenkt. Denn es wäre ganz seltsam, wollte man behaupten, man sei ein hoffnungsvoller Mensch, ohne aber überhaupt irgendwelche Einzelhoffnungen zu irgendeinem Zeitpunkt zu haben. Und umgekehrt formuliert hieße das, dass es sehr wohl unmöglich bleibt, allein modal zu hoffen, ohne dass sich dieser Modus jemals in einzelnen Hoffnungen niederschlagen würde. Ein weiteres Problem sei nur angerissen. Es ließe sich fragen, welchen der beiden Begriffe eigentlich die Priorität zukommt. Sind die beide symmetrisch oder gibt es da sozusagen ein Gefälle? Geht der Modus, das Leben grundsätzlich in Hoffnung zu vollziehen, der Möglichkeit, auf Einzelnes zu hoffen, voraus? Oder ist es umgekehrt so, dass sich aus diesem Fassen von separaten Hoffnungen so etwas wie eine fundamentale Hoffnungsdisposition als Modus ergibt? Für unsere Zwecke genügt es, diese Frage festzuhalten, weil wir uns hier nicht entscheiden müssen. Das Prioritätsproblem kann offen gelassen werden, wenn man die Unterschiedenheit von Material und Modus erst einmal geklärt hat. Für die Frage der Identität des hoffenden Menschen ist nicht nur der Zusammenhang beider Konzepte von Belang, sondern auch der Umstand, dass wir nie nur hoffen, sondern unser Leben von zahlreichen weiteren Vollzügen bestimmt ist. Diese können offenbar in Spannung zur Hoffnung stehen oder sie können sie ergänzen. Man denke an Dankbarkeit, Freude, Bescheidenheit, Klugheit und Umsicht und vieles mehr. Was sich hier andeutet, ist ein Netzwerkcharakter dieser Vollzüge, der ein fein gesponnenes Gewebe von Eigenschaften umfasst, dem philosophisch sorgsam nachzugehen wäre. Worauf es in unserem Zusammenhang ankommt, ist zu sehen, dass die alte Regel aus der Tugendlehre, und jene Vollzüge sind ja meistens als Tugend zu beschreiben, Geltung besitzt. Hast du eine Tugend, hast du zugleich mehr als eine. Wer klug ist, ist nie nur klug, sondern wird andere und weitere Tugenden haben. Dies ist eine ihrerseits kluge Mittelposition zwischen der platonischen Vorstellung von der Einheit der Tugenden, hast du eine, hast du alle, und dem tugendenethischen Separatismus, so könnte man das vielleicht bezeichnen, hast du eine Tugend, hast du nur eine Tugend. Diese Netzwerkthese trifft auch für die Hoffnung zu. Ob diese nun selbst als Tugend oder Emotion, Disposition, Stimmung oder Gestimmtheit oder einfach als Haltung und Einstellung charakterisiert wird oder eben alles zugleich, das kann man ja. Jenseits dieser Statusfrage und in jedem Fall trifft zu, dass man hofft und dabei stets mehr als hofft. Diese Beobachtung ist nur dann nicht trivial, wenn Berücksichtigung findet, worum es hier eigentlich geht. Dass unsere Identität wesentlich von der Beschaffenheit dieses Netzwerkes abhängig ist, wobei die Hoffnung eines ihrer zentralen Knotenpunkte bildet. Die Frage der Identität kann nun gemäß unserer Grundunterscheidung entsprechend zweifach beantwortet werden. Gehen wir vom materialen Hoffen aus, ist es zentral, auf die konkreten Gegenstände dieser Hoffnung zu schauen. Sieht man von trivialen Hoffnungsgütern wie dem Wetter ab und konzentriert man sich auf existenziell Fragen, ist sofort zu sehen, dass diese identitätsstiftend formiert sind. Sag mir, worauf du hoffst, und ich sage dir, wer du bist. Das muss nichts Gutes heißen, zumal auch Mafia-Clans hoffen. Doch die Frage der Identität darf eben nicht sofort moralistisch verengt werden. Sehr salopp formuliert, auch Idioten haben eine Identität. Und wie politisch zu sehen ist, finden viele Menschen dieses Identitäre sogar sympathisch, was uns wiederum etwas über sie sagen wird. Auch aus dem modalen Pendant lässt sich im Blick auf die hoffende Person etwas Wesentliches ableiten. Wir konnten schon sehen, dass der hoffnungsvolle Mensch in einer anderen Welt lebt als sein resigniertes Gegenüber. Oder sanfter gewendet, dass für diesen Menschen die eine gemeinsam geteilte Welt eine andere sein wird, als für den, der nicht hoffen kann. Offenheit für das Mögliche, die latente, vielleicht gar explizite oder antizipative Bezogenheit auf dieses Mögliche und Gute, aber auch die Geduld angesichts des Nichteintretens des Erhoffens bei allem Engagement für dieses Gut mögen Kennzeichen dieser Hoffnung sein. Sollten die letzten Wendungen danach klingen, die Skizze eines Wellness- oder Wellbeing-Programms vorzuführen, enttäusche ich diese Erwartung sofort und sehr gern. Denn die Frage ist doch, ob und inwiefern Hoffnung überhaupt eine Sache eigener Wahl ist. Sind wir es, die sich dazu entscheiden können, zu hoffenden Menschen zu werden? Kommt uns diese Souveränität individuell und kollektiv überhaupt zu? Dieser Frage reserviert gegenüberzutreten, sie vielleicht in dieser Allgemeinheit gar zu verneinen, bedeutet eben auch das Gegenteil, nämlich zu behaupten, dass Menschen nicht umweglos in der Lage sind, die Hoffnung einfach fahren zu lassen, ihr zu entsagen. Imperative, die Hoffnung zu verabschieden, um endlich klar sehen zu können, müssten dann verpuffen. Damit ist nicht gesagt, Hoffnungen seien immun gegen Kritik. Dies betrifft vor allen Dingen die materialen Einzelhoffnungen, deren konative, kognitive oder attentative Komponente offen für Einwände bleiben muss. Sehr wohl ist aber damit gesagt, dass wir immer schon auf etwas aus sind, dass wir uns wünschen, dass etwas tatsächlich etwas Gutes sein soll oder wir es für gut halten. Von dieser allgemeinen Bestimmung, der eine Absicht und also eine Intentionalität auf ein ausgerichtet sein meint, ist es kein weiter Weg mehr zur Institution der Hoffnung. Es ist nicht optional, sich zur Zukunft zu verhalten. Das müssen wir schon immer irgendwie tun. Es ist aber auch nicht optional, in dieser Zukunft etwas Gutes zu sehen, bei allen Befürchtungen, Ängsten, Hiobsbotschaften. Wer nur noch Schlechtes zu erkennen meint, lebt nicht nur ein anderes Leben, sondern womöglich gar keins, das seinen Namen verdient. Auch hier muss sogleich hinzugefügt werden, dass sich daraus die sozialpolitische Maxime ergibt, die Umstände gesellschaftlicher Existenz stets so zu gestalten, dass hoffnungsvolle Projekte immer möglich sein können. Und was ergibt sich aus all dem für eine Philosophie der Hoffnung? Vielleicht die methodische Umstellung im Fragen nach der Hoffnung. Statt danach zu fragen und zu fahnden, ob wir noch hoffen können und dürfen, die kantische Frage, könnten wir uns die Frage vorlegen, was Menschen immer schon tun, wenn sie hoffen. Also ein praxeologischer Ansatz. Dann aber erscheint die Hoffnung nicht als Option, sondern als eine umfassende Weise, sich selbst ernst zu nehmen. Das bringt mich jetzt zum vierten Punkt, Wahrheit und Hoffnung. Hoffnung als Form des sich selbst Ernstnehmens. Was könnte das genau heißen? Die Grundbeobachtung geht auf Martin Heidegger zurück, der meinte, der Mensch als Dasein besäße bestimmte ihm wesentlich zukommende Eigenschaften. Diese nannte Heidegger Existenzialien und zu ihnen zählt die Sorge, die allerdings keineswegs negativ oder überhaupt wertend gemeint war, sondern einen Strukturbegriff bildet. Menschen sorgen sich um sich. Das ist keine Option, die man auch ausschlagen könnte, sondern mit der Existenz gleichsam mitgesetzt. Wer lebt, der sorgt. In der Sorge ist der Mensch bereits vor sich voraus und also auf eine gewisse oder ungewisse Weise ekstatisch. Im Hier und Jetzt notwendig woanders. Deshalb müssten Menschen als Dasein stets besorgt sein, was Heidegger noch recht individualistisch fasste. Demgegenüber ist zu betonen, dass diese Sorge nicht allein um sich selbst kreisen muss, sondern auch eine gemeinschaftliche, solidarische, kollektive Sorge sein könnte. Sich selbst ernst nehmen kann beides sein. Eine Relektüre jenes überkommenen Sorgebegriffs und seiner Korrektur. Was über das von Heidegger Bekannte hinausgeht, wird deutlich, wenn es mit den Gegenpositionen konfrontiert wird, dem sich nicht ernst nehmen. Dafür gibt es zahlreiche literarische Beispiele. Denken Sie und das ist jetzt das Cover von dem Visconti-Film, also nicht von dem Buch, etwa also an Camus, der Fremde. Es ist ein Paradeexemplar eines Menschen, der sich nicht ernst nimmt, auch nicht sorgt und also auch zur Hoffnung nicht fähig ist und sich selbst dabei abhanden kommt. Die Figur, die Camus zeichnet, bleibt unberührt von jeglichen Ereignissen, vom Tod der eigenen Mutter, dem Verlassenwerden durch die Freundin, auch vom eigenen Schicksal, das in der Gefängniszelle, schon wieder ist vom Knast die Rede, enden wird. Ein Priester kommt ihn dort besuchen und das stockende Zwiegespräch mit dem Mann Gottes bringt die ganz unambivalente Lehre dieses Protagonisten nur noch bedrückender zum Vorschein. Sich ernst nehmen würde bedeuten, die eigene Person und auch die anderen Mitpersonen in einer Weise wichtig zu nehmen, dass Projekte ernsthaft verfolgt werden und man dies authentisch, nicht entfremdet, tun kann. Damit sind nun weitere klärungsbedürftige Begriffe angesprochen, denen nachzugehen uns vom eigentlichen Gang der Argumentation ablenken würden. So viel aber ist zu sagen, dass hier kein reiner Instrumentalismus von Mittel und Zweck im Blick ist, sondern ein überlegtes, auch empfundenes Wollen, das sich zum unmittelbaren, kaum reflektierten Wollen noch einmal verhält. Entsprechend haben wir ein Wollen erster Ordnung, das sich auf einen Gegenstand richtet, und ein Wollen zweiter Ordnung, das fragen lässt, ob der primäre Wille eigentlich wirklich das ist, was uns zukommt oder wirklich zu uns passt. Wer also zum Beispiel Eis essen gehen will, sich aber mit etwas Abstand fragt, ob das eine gute Idee ist, wenn man gesund leben möchte, wird vom Eis wieder Abstand nehmen. Derart selbstbestimmt zu leben, hieße sich, um sich zu sorgen und also sich selbst ernst zu nehmen. Und es heißt zugleich, und damit kommen wir nun zur Wahrheit, zu versuchen, richtig zu liegen. Es muss damit keine mysteriöse innere Wahrheit aufgerufen werden, weil von so etwas wie einem unveränderlichen, eigentlichen Kern der Persönlichkeit kaum auszugehen ist. Dennoch machen wir die Erfahrung, dass Dinge, Personen, Empfindungen und vieles weitere mehr zu uns passen. Oder eben dies nicht tun, meistens nicht tun. Es gibt also eine näher zu bestimmende Normativität, an der sich auszurichten, konkretisieren hilft, was das eigentlich heißt, sich ernst zu nehmen und zu versuchen, richtig zu liegen und sich selbst nicht zu verfehlen. Hoffnung als Ernstnehmen der eigenen Person im Blick auf Mögliches und Ausstehendes ist, wie ich denke, eine prominente Form dieses Ernstes. Nicht mehr zu hoffen oder nicht mehr hoffen zu können, wäre als Erosion dieses Ernstes zu verstehen. Das Verhältnis von Hoffnung und Wahrheit ist also prekär. Und das in noch einer zweiten Hinsicht. Für gewöhnlich versteht man Wahrheit als eine Figur der Übereinstimmung. Eine Aussage ist wahr, wenn sie auf den Sachverhalt zutrifft, auf den sich diese Aussage bezieht. Wahrheit wird also als eine Entsprechung oder ein Entsprechungsverhältnis gedacht von zwei sehr unterschiedlichen Größen, nämlich etwas Sprachlichem, einem Satz oder einer Aussage, und etwas Nichtsprachlichem, einem Ereignis, einer Tatsache. Das sich nicht Entsprechende solle sich entsprechen. Darin bestünde die Wahrheit. Das ist im Fall der Hoffnung nun ganz anders. Einer der Kritikpunkte lautet ja immer wieder, die Hoffnung führe von der Wahrheit weg oder verdunkle sie sogar. Und da ist sogar etwas dran, wenn man das skizzierte Wahrheitsverständnis heranzieht. Denn die Hoffnung kann offenbar gerade nicht den Dingen, wie sie sind, entsprechen. Sie richtet sich auf Mögliches und nicht auf Wirkliches oder schon Verwirklichtes. Denn darauf ließe sich, wir haben es vorhin gehört, nicht hoffen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder das angebliche Band zwischen Hoffnung und Wahrheit zu zerschneiden oder es bei der Auskunft belassen, beide hätten einfach nichts miteinander zu tun, oder aber Wahrheit im Bereich und Reich der Hoffnung etwas anders zu bestimmen. Und diese Alternative so auszudrücken, heißt sich natürlich für diese zweite Option zu entscheiden. Tete schließe sich also sagen, die Wahrheit der Hoffnung liegt gerade nicht darin, dem, was der Fall ist, zu entsprechen, sondern gerade darin, eine Nicht-Übereinstimmung mit dem, was ist, vorliegt. Wer hofft, hofft auf etwas, das jetzt nicht ist. Das Inadäquate der Hoffnung ist im Blick auf die Realitäten gerade und schon immer mitgesetzt. Daraus ergibt sich der interessante Umstand, dass die traditionelle Definition der Wahrheit als Adequatio intellectus ad rem, also die Übereinstimmung, das Übereinstimmungsbringen sozusagen als Dynamik vom Verstand und den Sachen, den Res, völlig auf den Kopf gestellt wird Zur Wahrheit der Hoffnung gehört gerade die Nichtentsprechung. Daraus ergibt sich für eine für die Hoffnung charakteristische Spannung, die sich auf unterschiedlichen Ebenen verteilt. Wer hofft, spannt einen Horizont zwischen Gegenwart und Zukunft auf oder findet sich in dieser Spannung irgendwie vor. Was jetzt ist, wird trivialerweise gleich nicht mehr sein und vom Ausstehenden abgelöst. Was also jetzt noch zu den Möglichkeiten zählt als eine von ihnen, harrt seiner Realisierung. Zugleich aber wird auf etwas Gutes oder gar Besseres gehofft und damit ist eine Norm gesetzt, die ihrerseits das, was ist, eine Kritik unterzieht. Andererseits aber auch dazu verhilft, sich auszumalen, was man überhaupt will und, siehe oben, wirklich will zu wollen. Damit ergeben sich vier Zwischenbestimmungen. Und Sie sehen das hier. Zwischen jetzt und dann, das Zeitliche. Im Jetzt bin ich schon mir voraus. Zwischen Sein und noch nicht Sein, das wäre die ontologische Lesart. Zwischen Sein und möglich Sein, das Modale. Zwischen Sein und Sollen, das Normative. Die Wahrheit besteht also, so sagten wir, in der Nichtübereinstimmung, wie diese vier Exemplare verdeutlichen. Bevor wir uns gegen Ende diese letzte Spannung, jene zwischen Sein und Sollen, genauer ansehen, muss im Sinne der Wahrheit über die Wahrheit ein Einwand zumindest genannt werden. Das will ich ganz kurz tun. Denn offenbar reicht es nicht aus, schlicht festzuhalten, die Wahrheit der Hoffnung bestehe in der Nichtübereinstimmung mit den Realitäten. Damit ist lediglich ein notwendiges Merkmal bezeichnet, keine hinreichende Bedingung, weil sonst Inadequatio, das Nicht-Übereinstimmende, alles Mögliche, auch Unwahres, umfassen könnte. Wie ist dieses Problem zu lösen? Weiter oben hielten wir schon fest, wer hoffe oder gar über die Tugend der Hoffnung verfüge, tue immer schon mehr als zu hoffen. Hoffnung gehöre stets in ein Netzwerk anderer Bestimmungen, wie wir sahen. Und so lässt sich vermuten, dass es diese Bestimmungen sein könnten, Umsicht, Klugheit, intellektuelle Bescheidenheit, Besonnenheit, die als Knotenpunkte in jenem Netz fungieren. Sie haben das Potenzial, sich gegenseitig zu korrigieren, in beide Richtungen. Eine Korrektur und Berichtigung der Hoffnung und eine durch sie. Fünftens und letztens außer sich sein. Ich komme jetzt also wirklich zum Ende. Die Absicht der vorangehenden Überlegungen bestand darin, die, man könnte sagen, Architektur des Hoffnungsbegriffs zu entfalten, mit dem Hinter- oder Vordergedanken die Frage danach, ob wir noch hoffen sollten oder könnten, mit der Frage zu vertiefen oder vielleicht sogar ersetzen, was Menschen immer schon tun, wenn sie sich in jener Architektur wiederfinden und vorfinden. Dabei wurden einige Thesen vertreten, die womöglich kontraintuitiv klingen und ich fasse jetzt das ganz kurz zusammen. Nämlich, dass Hoffnung zunächst nichts allein mit Zukunft zu tun haben muss, weil sie in ihrer modalen Variante eine Weise beschreibt, die das gesamte Leben betrifft, das gesamte Leben, wie es zu führen und geführt werden kann, hinsichtlich seiner Vergangenheit, Präsenz und Zukunft. Zweitens, dass demnach der herkömmliche Begriff, auf etwas zu hoffen, gegenüber diesem Modus sekundär ist, sodass wir es mit zwei voneinander unabhängigen Konzeptionen zu tun haben. Drittens, dass die Existenz individuell oder kollektiv näher bestimmt werden kann, indem neben dieser Relation zwischen beiden Begriffen ein komplexes Netzwerk weiterer Bestimmungen hinzutritt, das identitätsstiftend wirkt. Und viertens, dass durch die Hoffnung eine mehrfach kodierte Spannung zwischen der Gegenwart und Zukunft gesetzt wird, die in Bewegung setzt und motivierende Kraft haben kann. Das oft zu hörende Bedenken, Hoffnung lasse den Menschen passiv werden, ist vor diesem Hintergrund nicht mehr ganz so leicht vorzubringen. Ähnliches gilt für den Einwand, die Hoffnung bringe in Konflikt mit den Realitäten. Was hinter diesem ernstzunehmenden Kommentar womöglich steht, ist eine unzureichende Differenzierung zwischen Hoffnung und Optimismus. Doch auch hier gilt, was ein nicht ganz so bekannter Autor, nämlich ein Theologe, einmal sagte, wer unterscheidet, hat mehr vom Leben. Stellen Sie sich mal vor, dieser Satz würde richtig sein. Optimisten machen handfeste Annahmen, was zukünftige Ereignisse betrifft. Zwar gibt es unterschiedliche Weisen, Optimist zu sein, grundsätzlich jedoch lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit jenes Ereignisses positiv bewertet wird, sodass die optimistische Haltung als rational erscheint. Das Eintreten von X ist wahrscheinlicher als nicht X. Die Hoffnung hingegen beruht nicht auf derartigen Prognosen. auch sie, das war zu sehen, gestern und auch jetzt, muss zwar davon ausgehen, dass X nicht unmöglich ist, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist. Weitere Berechnungen und Annahmen aber müssen mit der Hoffnung nicht verbunden sein. So wäre es ganz seltsam, wollte man einer Umweltaktivistin sagen, sie solle von ihren Hoffnungen ablassen, denn die Erreichung der Klimaziele bliebe unter 0,5. Jenes Engagement ist mit dem Leben dieser Person womöglich ganz anders verdrahtet und verbunden als rationalistische Erwägungen es nahelegen. Und dies wandelt dieses Engagement gerade nicht zu etwas Irrationalem. Sie wird bei Einschätzung der Lage und also einem klaren, vielleicht sogar kalten Blick für die Umstände keine Optimistin sein. Im Gegenteil. Aber ihr Pessimismus ist bestens verträglich mit ihrer Hoffnung. Es ist gerade die Pessimistin, die die Hoffnung brauchen könnte. In der Spannung also, die sich aus der skizzierten Architektur ergibt, bezieht die Hoffnung ihre bewegende Kraft. Denn die Spannung zwischen Jetzt und Dann, zwischen Sein und Sollen, ist keine nur beschreibende, sondern eine dichte Differenz. Sie gibt nicht nur wieder, wie die Dinge liegen, sondern nutzt diesen Unterschied, die Gegenwart gerade im Blick auf eine für gut oder besser gehaltene Zukunft, einer Kritik zu unterziehen und entsprechend zu handeln. Eben deshalb lebt der hoffende Mensch ekstatisch, im Jetzt außer sich. Dabei ist der Titel Außer sich sein ganz gewollt doppeldeutig, ich hatte es gesagt. Einerseits geht es darum, dass der hoffende Mensch durch seine Hoffnung reluziert wird. Der Vollzug der Existenz und damit der Mensch selbst ändern sich, wenn das Leben im Horizont der Hoffnung geführt wird. Es findet eine Dezentrierung statt, sofern an die Stelle der Gegenwartsfixierung eine Aufmerksamkeit für das Mögliche und Ausstehende tritt, die alle drei Zeitmodi betrifft. Oder weniger als Gegensatz formuliert, außer sich sein und also schon jetzt bei der Zukunft seiend, ist der Mensch sich selbst präsent und im Präsens. Andererseits schwingt im Titel auch Empörung mit, außer sich sein. Diese zweite Seite der Ambivalenz hat selbst nochmals zwei Momente. Denn empört oder gar wütend zu sein, hat einen dezidiert kritischen Ton. Angesichts einer Lage, die als nicht hinnehmbar wahrgenommen wird. Ob jene Empörung auch im Recht ist, bleibt die Frage, die an diese Haltung immer wieder neu herangetragen werden muss. Denn Empörung ist nicht selbstevident. Neben dieser negativ-kritischen Bedeutung kommt aber auch eine Kraft hinzu, die zu bewegen vermag, weil Empörung nicht einfach bei sich bleiben muss. Mit dem Außer-sich-Sein wird zumeist ein Interesse, vielleicht gar die ausgesprochene Freude an der Änderung einhergehen, sodass die gegenwärtige Lage nicht zum Dauerzustand wird. Das ist die positiv engagierte oder engagierende Facette der Empörung. Schon 1987 sangen die Hauptvertreter des amerikanischen Alternative Rock, R.E.M., It's the end of the world as we know it. Das ist eine recht gute Beschreibung der Lage, wie wir sie auch heute vorfinden, auch in ihrer Leerstelle. Denn das Wissen, was diesem Ende folgt, behaupten vor allem Optimisten und Optimistinnen zu haben. Nicht aber hoffende Menschen. Begonnen hatte ich mit ein paar wenigen Einsprengseln zur pragmatischen Politikkultur oder pragmatistischen, die Hoffnung und die ihr eigene Imagination nicht nur nicht gebrauchen kann, sondern programmatisch ausschließt. Das ist nicht ratsam, weil so jeder Aufruf zu verzichten, das Leben zu ändern, sich neu zu sortieren, ohne irgendeine positive, konstruktive, ja auch freudige, offene und zugleich öffnende oder auch eröffnende Alternative auskommen muss. Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Wir brauchen drei Dinge. Tatendrang als den Willen zu gestalten, gleichsam eine produktive Unzufriedenheit, die sich bewegen lässt und selbst bewegt. Eine Coolness als diejenige Haltung, die diesen Drang einerseits erhält, andererseits vielleicht auch korrigiert. Und zuletzt eine Vision, die eben nicht pathologisch bleibt, sondern Ausdruck eines Ernstes ist, der uns auf Möglichkeiten, eine gewollte Zukunft ausrichtet. Das lässt sich in einer Formel zusammenfassen. Hoffnung als der Sinn für die Möglichkeit des Guten. Also erstens ein Sinn, semantisch, aber auch perzeptiv, der Wahrnehmung entsprechend. der sich zweitens nicht nur auf schon Mögliches richtet, sondern dieses vielleicht sucht und entdeckt, vielleicht sogar selbst stiftet. Und drittens, Gutes oder gar Besseres in den Blick behält und gerät oder auch hervorgebracht werden könnte. It's the end of the world as we know it. Bei R.E.M. folgt dann allerdings die nächste Zeile. And I feel fine. Das kann man als zynisch abgeklärten Kommentar des Einwilligens in den Untergang hören oder aber als verabschiedenden Blick zurück, der Neues bereits erwartet. Ein gutes Gefühl kann man im ersten Fall gar nicht haben. Es bleibt also die zweite Version, die wahrlich nicht ohne Ambivalenzen bleibt. Doch es gibt Einstellungen, die wegen ihrer Zweideutigkeit einfach aufzugeben weit mehr kostet, als ihnen treu zu bleiben. Zu diesen Haltungen gehört auch gerade die Hoffnung. Vielen Dank.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.